What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Wie komme ich heute an die wirklich guten Deals? Das ist die Kernfrage für den gesamten M&A-Markt. Und ich will genauer verstehen, inwieweit Technologie und künstliche Intelligenz dafür sorgen können, das Deal-Sourcing zu optimieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und ich freue mich, meinen Co-Gastgeber Dieter Will von Neomerge begrüßen zu dürfen. Gemeinsam sprechen wir heute unter diesem Motto. Deal-Sourcing ist kein Glücksspiel, was wirklich funktioniert. Dieter, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung, Isabella. Ich freue mich auf das Gespräch.
Bevor wir ins Thema einsteigen, bist du so lieb und erklärst uns kurz, wer du bist und was du mit Neomerge machst.
Sehr gerne. Vor der Neomerge-Gründung war ich tatsächlich 12 Jahre im Investmentbanking und M&A unterwegs bei verschiedenen Banken, zuletzt bei Barclays und Rothschild. Habe insbesondere im Software- und IT-Service-Bereich Transaktionen begleitet und sowohl bei Barclays als auch bei Rothschild dann viel Relationship-Arbeit gemacht, die mich dann auf verschiedenste Ideen gebracht hat, unter anderem auch die Neomerge zu gründen. Es gab grundsätzlich 3 Anknüpfungspunkte, beziehungsweise 3 Opportunitäten, die ich im Markt gesehen habe vor der Gründung der Neomerge. Und das war zum einen, ich habe einen gewissen Professionalisierungsgrad im Mittelstand erkannt, der nicht auf dem Niveau war, wie der, den man, sagen wir mal, Mid-Cap und Large-Cap-Bereich sieht. Und das äußert sich ja zum Beispiel in dem, dass im Small-Cap-Bereich die Prozesse eher seltener durchgeführt werden, sprich kompetitive Prozesse seltener stattfinden als zum Beispiel Mid-Cap-Segment. Das hat natürlich damit zu tun, dass unter anderem Input-Output irgendwie stimmen muss, sprich man hat ähnlich viel Aufwand bei einer kleinen Transaktion wie bei einer Mid-Cap-Transaktion oder auch Large-Cap-Transaktion. Die Firma ist dementsprechend natürlich geringer, dementsprechend probiert man da natürlich dann auch eine gewisse Effizienz zu bringen, indem man vielleicht auch mal in bilaterale Situationen reinrutscht. Ich bin immer ein großer Fan davon, kompetitive Prozesse zu fahren, weil es hinten raus eben eine gewisse Sicherheit gibt für den Prozess selber, aber auch eine Preismaximierung gewährleistet. Ja. Und das war dann mal ein Punkt. Der zweite Punkt war, dass ich hier eine Marktlücke erkannt habe, was Beratung und Services im strukturierten Deal-Sourcing angeht. Das heißt, ganz plakativ in der Identifizierung von Targets für Investoren eine gewisse Datenhoheit zu schaffen, diese Targets auch mit Datenpunkten aufbereiten zu können. Ja, insbesondere sagen wir im Small-Cap-Bereich, wo da der Longtail sehr lang ist. Auch in der Ansprache letzten Endes über verschiedene Kanäle, die Erstgespräche zu führen, dann mit einer gewissen Sektorexpertise, mit klarer Kommunikation auch der Investmentthese und einer Überführung in Funnel des Investors, wo man dann die Projektexecution und das M&A dann mitbegleitet. Das heißt, das ist etwas, was ich tatsächlich bei meinen vorherigen Arbeitgebern gesehen hatte. Es gab immer, sagen wir mal, die Ideen, wie komme ich in so eine Relationship rein? Da möchte ich immer für einen Investor einen gewissen Value-Add liefern. Und der erste Weg, das kennen sicherlich viele der Zuhörer, ist hinzugehen und gewisse Targets rauszusuchen, ja, für ein gewisses Portfoliounternehmen oder vielleicht auch Ideen Richtung Plattform zu sammeln. Wir haben es immer so gemacht, dass wir Datenbanken einmal grob durchgekämmt haben, dann 1000 Vorschläge hatten und diese mitgenommen haben. Das ist aber, sagen wir mal, ein Niveau oder sagen wir mal, das ist ganz weit weg von dem, wie wir es jetzt machen. Ja, wir haben viele verschiedene Datenbanken, wir haben eigene Crawler. Das heißt, da wird ein ganz anderes Rad gedreht und bei uns dreht sich auch sehr viel darum, eine gewisse Vollständigkeit dann auch abzubilden. Jetzt bin ich fast schon zu tief im Thema. Aber das ist der zweite Punkt, der da, sagen wir mal, eine Idee geliefert hat, wie man ein gewisses Produkt schaffen kann. Und das dritte Thema war klassisch für Neomerge die Technologie und KI-Engel. Und diese 3 Anknüpfungspunkte haben letzten Endes zu der Gründung von Neomerge geführt.
Da war jetzt ganz viel, was wir noch vertiefen wollen, schon im Anklang. Wenn ich aber anknüpfen will, dann möchte ich erstmal verstehen, wenn ich es richtig gehört habe, seid ihr sowohl auf der Sell-Side als auch auf der Buy-Side unterwegs. Da wäre es mir wichtig, dass du die Services mal getrennt darstellst, die ihr da anbietet.
Ja, sehr gerne. Also wir sind ganz klassisch, wie ich mich einem Investor vorstellen würde. Die machen Tech-M&A, fast ausschließlich Tech-M&A. Software, IT-Services, Tech-Enabled Services, damit kennen wir uns aus. Da habe ich auch meine Vergangenheit verbracht. Wir sind im Segment 10 bis 200 Millionen Enterprise Value unterwegs und beraten hier auf der einen Seite, auf der Sales-Seite und Wachstumskapital-Seite Unternehmer, ja, aber auch ausgewählte Corporates bei Divestments. Aber insbesondere, wie gesagt, ich würde mal sagen, zu 70, 80% sind es Unternehmer, die wir beraten. Mhm. Aus dem Technologiesegment, ja. Das ist einmal das eine große Segment, was wir betreuen. Und das auf der Buy-Side sind wir oft oder zumeist mit Investoren unterwegs, aber auch da mit ausgewählten Corporates, wo wir bei der Identifikation und Ansprache von Plattform-Investments unterstützen und insbesondere auch bei Buy-and-Build-Thematiken, wo unser Buy-Side-Accelerator zum Tragen kommt. Genau, das sind die beiden Segmente, wo wir aktiv sind.
Bleiben wir noch einen kurzen Moment bei der Buy-Side. Wie rechnet man da denn so ab, dass es dem Kunden Freude macht und euch aber auch?
Ja, muss natürlich bei beiden Seiten Spaß machen. es gibt da verschiedene Modelle am Markt, wenn ich da kurz ganz leicht ausholen darf. Was wir oft sehen, ist Retainer. Dann gibt es auch Spieler, die arbeiten mit Milestone-Payments. Milestone-Payments kann ganz kleinteilig sein, dass man da irgendwie pro Telefonat, pro Termin abrechnet, wo man die aus oder der in Outreach reinfließt, aber auch, sagen wir mal, more high level, man rechnet per LOI ab. Wir machen das alles nicht, uns alles viel zu kleinteilig. Wir sagen im Retainer monatlich plus eine Success Fee. Und das ist, sagen wir mal, das Modell, was wir fahren. Und der Retainer ist aus unserer Erfahrung in der Hinsicht wichtig, dass er ein gewisser Indikator für eine Ernsthaftigkeit seitens eines Mandanten ist. Und wir haben ehrlicherweise zu Beginn der Neomerge auch mal ohne Retainer gearbeitet. Aber da haben wir also immer die Erfahrung gemacht, dass der eine oder andere Investor die Services dann nutzt, aber irgendwie dann doch nicht den Abschluss stringent hinterher ist, ja. Und dementsprechend ist das so ein Disziplinierungsmittel, würde ich mal sagen.
Okay. Eine meiner Lieblingsfragen: Was unterscheidet euch denn von anderen Anbietern am Markt?
Ja, ich habe vorneweg das eine oder andere genannt, sagen wir, was die Anknüpfungspunkte waren für die Neomerge. Ich glaube, wo wir uns in den Markt einsortieren, haben wir gerade auch gesagt. Ich würde sagen, dass es gibt so vier Leitplanken, die für uns extrem wichtig sind, sowohl nach intern als auch extern, wie wir uns sehen, wie wir uns positionieren wollen. Und das ist Punkt 1, das steht an oberster Stelle, ist Integrität ist an oberster Stelle bei uns. Wir beraten wirklich nur im Sinne vom Mandanten. Punkt. Das heißt, unsere Eigeninteressen sind da immer zweitrangig. Wird wahrscheinlich jeder M&A-Berater von sich sagen, aber das ist für mich einfach die absolute Basis, ja. Das heißt, wir wollen langfristig hier erfolgreich sein. Und das ist für mich sicherlich als Gründer und Gesellschaft auch das Wichtigste, die Reputation der Brand aufrechtzuerhalten, einfach Mandanten zu haben, die höchst zufrieden sind. Die sind am Ende des Tages auch die beste Werbung im Markt. Ja, das sehen wir jetzt auch immer wieder, nachdem wir die ersten Transaktionen abgeschlossen haben, Anfang des Jahres, dass es dann doch in den Markt relativ schnell auch durchtröppelt und wir von diesen Unternehmern, die wir beraten haben, auch Referenzen einholen, neue Mandanten können da Referenzen einholen und das ist ein extremer Multiplikator, wenn man den Job richtig macht, ja, oder gut macht. Zweiter Punkt ist einfach Exzellenz in allem, das schließt so ein bisschen darauf an, was ich gerade gesagt habe, wir wollen da immer overdelivern, das ist für uns extrem wichtig, wir wollen einfach diese Arbeitsmoral, dieses Know-how, qualitativ hochwertige Beratung aus dem Large- und Mid-Gap in Mittelstand einbringen, ne? Und das ist Punkt 2, Punkt 3, klarer Sektorfokus, habe ich vorhin gesagt. Wir machen fast ausschließlich Tech-Themen und wir kennen uns damit aus und können dementsprechend auch wertstiftend sein, was das Investor-Universum angeht, was die Target-Identifikation angeht. Wir haben im Tech-Bereich proprietäre Datenbanken, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zu sprechen, wo wir wirklich Daten gemappt haben, den kompletten europäischen Markt von vorn bis hinten. Das heißt, da kennen wir uns aus, da müssen wir nicht immer irgendwas neu aufrollen, suchen oder sowas, sondern da sind wir eigentlich ready to go immer, ob das jetzt, ob das Sell- oder Buy-Side so ist. Und Punkt 4, wir sind natürlich tech-affin, haben da eine gewisse Innovationskraft und setzen da, ja, viele Datenbanken, Datenpools ein, KI und können damit eben auch wirklich diese KPIs auch liefern auf der Outreach-Seite, die eigentlich so unmatched sind. Ja, das sind so die vier Punkte aus meiner Sicht, die uns dann nochmal abheben vom Gesamtmarkt.
Was heißt denn, ihr seid tech-affin und ihr habt proprietäre Datenbanken? Hast du Entwickler mit an Bord?
Ja, wir haben tatsächlich zwei Menschen. Der eine ist ein Daten- und KI-Experte. Ja, der hilft uns mit allem, was, sagen wir mal, datengetrieben ist. Daten einsammeln aus dem Web, Abgleich mit verschiedenen Datenbanken, unsere eigene Datenbank aufbauen. Wie gesagt, wir haben eine proprietäre Datenbank mit knapp 10.000 Technologie-, Software- und IT-Service-Unternehmen, die ganz, ganz fein säuberlich gemappt sind nach verschiedenen Kriterien. Gleichzeitig haben wir einen Entwickler, der uns bei diesem Matching-Mechanismus beispielsweise auch wieder hilft, der diese Daten nutzt, um zum Beispiel Bieter-Matching zu machen. Das heißt, sobald wir eine Sales-Site haben, können wir relativ schnell matchen oder genauso von der anderen Seite Target mit Investor. Wir haben auf der Webseite beispielsweise auch Neomerge Hub heißt es, da kann jeder Investor sein Profil hinterlassen. Das entwickeln wir zum Beispiel auch mit dem Entwickler zusammen. Ja, aber wir sind, und das muss ich immer wieder sagen, wir sind kein Softwareunternehmen, wir sind Tech-Enabled-Service-Unternehmen. Das heißt, wir nutzen diese Tools, also externen Tools und bauen kleinere Thematiken oder Tools für uns selber, aber wir werden jetzt keine irgendwie Softwareplattform hier werden.
Mhm. Du hast schon im Anklang erzählt, welchen Need du im Markt gesehen hast, der dann auch zur Gründung geführt hat und auch wie ihr arbeitet. Ich will es jetzt im Doing gerne nochmal durchexerzieren. Deal Sourcing heute, wie wird das gemacht und welches Problem siehst du beim State of the Art?
Ja, ich glaube, es gibt aus meiner Sicht drei Kernkanäle, wenn wir das relativ High-Level mal drauf gucken. Das sind einmal die Pflege des eigenen Berater- und Multiplikatoren-Netzwerks. Ja, so plus Punkt 2, also der zweite Channel ist die Pflege des Unternehmernetzwerkes. Beides ist nicht wirklich skalierbar. Ja, man kann da natürlich, man muss diese Relationships pflegen. Ja, du kannst natürlich per Video machen, per Telefon oder auch auf Unternehmertagen. Man kann da relativ proaktiv auch das Ganze erweitern, aber man ist da irgendwo begrenzt. Ja, und beim strukturierten Deal Sourcing, das ist dieser dritte Kanal, wo man sehr, sehr strukturiert entweder mit einem eigenen Team oder mit einem externen Berater dran geht, ist es so, dass man auch zeitlich unabhängig, ja, das heißt, wenn ich mir heute eine Relationship aufbaue, konvertiert die vielleicht erst in 10 Jahren in einen Deal, dann, wenn der Unternehmer verkaufen möchte. Aber wenn ich, sagen wir, das Ganze sehr strukturiert, fokussiert angehe, kann ich für ein bestehendes Portfoliounternehmen auch kurzfristig Deals sourcen, indem ich einfach die spannenden Unternehmen, die dazu passen, relativ zeitnah direkt anspreche. Dafür muss ich die natürlich identifizieren, Daten rausfinden, beziehungsweise extrahieren, Kontakte finden und diese dementsprechend dann im Outreach angehen. Also diese drei Herangehensweisen gibt es.
Mhm. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen näher auf strukturierte Deal Sourcing ein, weil ich glaube, das ist sicherlich etwas, das du präferierst. Ich würde ganz gerne aber vorher nochmal wissen, was siehst du denn bei deinen Kunden? Also welche Qualität, welche Ansätze siehst du da?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil es gibt diese drei Themenbereiche oder diese drei Channels, die ich vorhin genannt habe, die sind sehr stark auf der Investorenseite abhängig von der Fundgröße oft. Ja. Das heißt, dieses Persönliche, du musst dir ja so vorstellen, wenn ich einen riesen Fund habe, wo ich 500 Millionen pro Ticket investiere, gibt es auch nur eine begrenzte Anzahl an Unternehmen. Das heißt, da kommt beispielsweise ein strukturiertes Deal Sourcing gar nicht so sehr zum Tragen, weil es gibt dann nur irgendwie eine 2 Dutzend Targets, ja, und die muss ich kennen, ja, und die müssen diese Investoren kennen, die haben dann auch schon Zugänge, entweder persönlich oder über Multiplikatoren zu diesen Unternehmen. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn du jetzt auf das andere Ende des Spektrums gehst. Wenn wir kleine Unternehmen haben, die vielleicht in der Bewertung irgendwo zwischen 5 bis 50 Millionen Euro sich bewegen, da ist der Markt weniger transparent, da gibt es viel mehr Unternehmen und da kann ich nicht mit jedem eine persönliche Relationship pflegen. Dementsprechend die Investoren, die in diesem Longtail-Bereich unterwegs sind, für die kommt das viel eher in Frage und die tun auch was. Ja, das heißt, entweder bauen sie internen Teams auf, wie ich vorhin gesagt habe, oder man arbeitet da mit einem externen Berater, der einen unterstützt. Ja.
Kannst du mir strukturiertes Deal Sourcing noch mal ein bisschen genauer erklären? Also zum einen, was sind die Unterschiede? Was ist anders? Was wird anders gemacht? Und auch, was sind die Vorteile?
Ja, also du hast, wie das schon sagt, eine strukturierte Herangehensweise. Ja, worum geht es da? Da geht es darum, in erster Linie erstmal ein Verständnis für den Target-Sektor zu entwickeln, ja, für die Target-Unternehmen. Und ich sage immer, es ist wichtig, im ersten Schritt eine Vollständigkeit zu gewährleisten. Ja, eine Vollständigkeit bedeutet, wenn es 100 Unternehmen am Markt gibt, in der Nische oder in dem Segment, wo man Buy and Build machen möchte oder eine Plattform zukaufen möchte, dann ist es natürlich nicht zielführend, wenn ich davon nur 30 identifiziert habe, weil dann fehlt mir einfach 70% vom Dealflow hinten raus. Das heißt, das ist so der erste neuralgische Punkt. Ja, ich muss schauen, wie bekomme ich die Daten zusammen? Ja, wie identifiziere ich diese Unternehmen? Und das geht dann meistens über, sagen wir mal, verschiedene Datenquellen, über das World Wide Web, über verschiedene andere Quellen. Aber hier ist, wie gesagt, die Vollständigkeit immer das Master aller Dinge. Und dann geht es darum, wie schaffe ich es mit Daten zu den Unternehmen, Gespräche zu realisieren. Ja, und das ist, sagen wir mal, der nächste KPI, wo ich sage, von diesen 100 Unternehmen schaffe ich es, 50 Gespräche zu führen. Weil diese 50 Gespräche führen natürlich dann wiederum zum nächsten Schritt. Ja, ich kann mir anschauen, wie sind die aufgestellt, die Unternehmen? Wie ist die Profitabilität? Wie ist die strategische Aufstellung? Was ich oft outside-in nicht immer kann. Das heißt, in so einem Gespräch werde ich schon mal sehr viele Informationen mitnehmen können und dann kann ich entscheiden, mit wem mache ich weiter. Ja, dann bleiben vielleicht nochmal 20 übrig. Ja, und dann gehe ich mit diesen 20 nochmal in den nächsten Schritt. Und idealerweise habe ich hinten raus dann eine Handvoll Deals, ja, die ich generiere. Aber das ist ein sehr strukturierter Prozess und um den eben durchzuführen, brauche ich ein gewisses Setup von Experten, verschiedenste Datenbanken, verschiedenste Outreach-Tools. Wenn ich 100 Menschen anspreche und das per E-Mail mache, aus dem Outlook heraus, dann verliere ich irgendwann komplett die Übersicht. Das heißt, man braucht da gewisse Tracking-Mechanismen, CRM, ja, beziehungsweise Tools, die auch diesen Outreach unterstützen.
Ich stelle mir allerdings vor, gerade wenn ich so sehr konzentriert und koordiniert in die Ansprache gehe, dass das vielleicht auch ein Fehler oder ein Hindernis sein kann. Tut man sich denn da einen Gefallen, wenn man bei potenziellen Interessenten nachfasst auch immer wieder?
Ja, durchaus. Also es ist ja wie mit so vielem, ein gewisses Mittelmaß sollte man schon mitbringen. Sprich, man muss tatsächlich selektiv immer betrachten und bedacht nachfassen, weil keiner von uns, wir kennen es, keiner von uns möchte vollgespammt werden.
Ja.
Und wir kennen das alle bei LinkedIn und teilweise bei E-Mail, dass dann solche Nachrichten immer wieder eintrudeln. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, wo man sich auch, sagen wir, von anderen Anbietern irgendwo differenzieren kann in der Qualität dieser Ansprache, in der Qualität, in diesem Nachfassverhalten, ja, kann man sich sicherlich nochmal abheben. Und da trennt sich eben die Spreu vom Weizen.
Also du sagst, ihr geht niemandem auf die Nerven.
Wir gehen auf die Nerven. Wir sind beharrlich, ansonsten würden wir unseren Job nicht richtig machen.
Aber auf eine nette Art und Weise. Lasst uns doch mal so stehen lassen.
Zumindest probieren wir es, genau.
Ich würde gerne noch ein bisschen auf den Markt gucken. Da tummeln sich ja auch andere Plattformen. Welche Rolle spielen denn solche wie beispielsweise DealCircle aus deiner Sicht?
Ja, DealCircle ist ja tatsächlich so eine Art fast Pionier, könnte man fast sagen, in der Digitalisierung der M&A-Branche. Wobei der Ansatz ist natürlich ein komplett anderer. Ja? Das heißt, wir haben da eigentlich wenig Überschneidungen in der Deal-Sourcing-Arbeit. DealCircle ist tatsächlich ein Instrument, was ergänzend sehr gut ist, um den Dealflow anzureichern, ist aber, sagen wir mal, ein passives Instrument, ja. Ich melde mich da als Investor an und bekomme quasi dann die Deals, wenn ein Unternehmer jetzt gedenkt zu verkaufen, ja. Das heißt, ich kann hier nicht proaktiv sehr strukturiert Buy-and-Build machen, sondern dafür muss ich nämlich immer aktiv werden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das zahlt sehr auf die Digitalisierung der M&A-Landschaft ein und ich finde das gut, was die Jungs da machen.
Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu deinen Services. Wie wichtig sind denn Größe und Internationalität für deine Dienstleistungen?
Grundsätzlich können wir europaweit sourcen. Ja, ich glaube, auf anderen Kontinenten kommen da so ein paar kulturelle Thematiken dabei. Da ist es immer gut, wenn man jemanden vor Ort hat, ja, der sich dann im Markt noch besser auskennt, noch mehr besser verdrahtet ist. Es gibt jedoch, sagen wir mal, europaweit viele international aufgestellte Häuser und auch große internationale M&A-Plattformen bzw. Beratungshäuser. Die sitzen ja nicht in jedem Land, sondern die haben ein Team, das sitzt in London oder die haben einen, der sitzt in Frankfurt, der andere sitzt in Paris und machen dann gemeinsam Software für HR weltweit oder europaweit. Das heißt, man muss nicht zwingend dort sitzen, wo man Geschäft macht. Ja, ich glaube, über gewisse kulturelle Kreise hinausgehend ist es hilfreich, aber europaweit ist es kein Problem für uns, Geschäft zu machen. Da sind wir gut aufgestellt und wo es uns dann in Zukunft hin verschlägt, über Partnerschaften oder vielleicht auch ein eigenes Rollout europaweit, da sind wir vorsichtig, den zweiten Schritt nicht vom ersten zu tun. Von daher, da gibt es verschiedene Überlegungen, aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik.
Und wie wichtig ist es in diesem Kontext, dass ich auch wirklich einen Footprint hinterlasse, also dass ich eine Marke bin?
Aus meiner Sicht absolut wichtig. Alles aus meiner Sicht steht und fällt alles mit der Reputation. Ja, und ich habe es vorhin schon mal so leicht angeschnitten. Für uns ist die Marke extrem wichtig. Man kann nur einmal seinen Ruf ruinieren. Und ich weiß nicht, ob man da noch tanzen will, wie das Sprichwort sagt. Ja, aber wie kommt man zu einer Top-Reputation über tolle Deals, über tolle Arbeit? Und ich glaube, das ist der Fokus, den wir uns setzen. Und dafür braucht man Zeit. Ja, wir werden hier nicht innerhalb von 2 Jahren die führende Plattform sein. Aber ich glaube, so auf Sicht von 4, 5, 6 Jahren haben wir sicherlich die Möglichkeit, da in die Phalanx da reinzustoßen im Small-Cap-Tech-Bereich.
Ich denke, das hängt auch ganz entschieden davon ab, inwieweit die Branche selbst euren Ansatz versteht. Also ihr setzt sehr stark auf Technologie und auf künstliche Intelligenz. Was ist denn dein Eindruck? Wie gut kann denn die Branche damit schon umgehen? Wer nutzt denn vielleicht KI auch selber schon?
Ja, das sind sehr spannende Diskussionen, die das Applikationsuniversum von KI ist ja sehr breit von operativen Verbesserungen. Da habe ich letzte Woche noch mit ein paar Value Creation Experten, teilweise Ex-Private Equity Experten gesprochen, die sich genau auf diesen Bereich fokussieren. Wie kann ich KI nutzen, um Value Creation im Portfoliounternehmen zu kreieren? Also was wir sehen, dass im Private Equity das viel progressiver, dynamischer angenommen wird, auch die Implementierung in den Portfoliounternehmen, aber auch, sagen wir mal, auf Fund-Level sehr offen genutzt wird. Bei Banken ist es so ein zweischneidiges Schwert. Man hatte einerseits die Problematik mit den Compliance-Vorgaben, Datenschutzbestimmungen und so weiter. Das hat natürlich jeder, ja, aber bei Banken ist es nochmal komplexer. Gleichzeitig haben eigentlich diese großen Häuser den Vorteil, dass sie die Ressourcen haben in Form von Menschen und in Form von Experten und Kapital. Das heißt, die könnten eigentlich am meisten machen. Gleichzeitig fehlt denen wiederum so eine unternehmerische Dynamik, ja, mit diesem Compliance, dieses Compliance und diese dynamische Hemmung. Diese fehlende Dynamik hemmt, glaube ich, das eine oder andere Haus. Auf der mittelständischen Beraterseite ist es tatsächlich dann wiederum so, dass das viel Geld kostet, ja. Das heißt, da fehlen wiederum die Mittel, um große Datenmengen zu kreieren, diese zu verarbeiten, auch eigenständige LLMs zu bauen oder diese zu erweitern, also nicht LLMs zu bauen, aber LLMs zu nutzen und im eigenen Ökosystem zu nutzen. Das heißt, da werden sicherlich diese Spieler entweder perspektivisch auf Tools und Applikationen zugreifen, wo es dann wiederum Tech-Anbieter geben wird, die das vielleicht für einen breiteren M&A-Markt anbieten oder eben vom Markt verschwinden, meines Erachtens nach. Ja. Und wenn wir uns jetzt speziell nochmal das Deal-Sourcing angucken, ist das so, dass es hier natürlich den meisten Impact hat, ja. Ich glaube, wir haben einen gewissen Impact seitens KI-Technologie natürlich auch auf der Sell-Side, aber auf der Deal-Sourcing ist, glaube ich, der größte Value jetzt aus meiner Sicht.
Aber kann es nicht auch sein, dass eine gewisse Zurückhaltung gegenüber künstlicher Intelligenz besteht, weil sie schlicht und ergreifend Risiken birgt?
Ja, durchaus. Ich glaube, KI ist sicherlich immer mit Vorsicht zu nutzen und die Risiken aus meiner Sicht liegen einerseits in diesem datenschutzrechtlichen Bereich, beziehungsweise wo landen meine Daten, was passiert damit? Ja, das ist das eine. Das andere Risiko ist ein operatives Risiko im Sinne von, was ist denn die Datenqualität und was spuckt in Anführungszeichen die KI aus in den Workflows, wie verarbeitet sie die Daten? Wir als Beispiel, wir wissen zum Beispiel, welche Datenbanken, sprich M&A-Datenbanken, nur auf Basis von KI erstellt werden, ja, sprich von irgendwelchen Crawlern, die die Daten zusammenführen. Und es gibt aber wiederum Datenbanken, die das mit Hilfe von KI und mit Hilfe von manuellen Prüfungsprozessen durchführen. Und was man ganz klar sieht, ist, dass die Datenbanken, wo es diese Qualitätschecks, manuellen Qualitätschecks gibt, eine ganz, ganz andere Datenqualität haben. Ja, das ist eine viel bessere Datenqualität. Und wir gehen da aber den Schritt noch weiter. Das heißt, wir prüfen auch diese Daten und reichern die nochmal selber an. Das heißt, das ist nochmal der zusätzliche Schritt. Genau, das vielleicht Risiken aus meiner Perspektive. Ja, das Risiko ist am Ende des Tages, falsche Daten zu nutzen und zu haben.
Ja, okay, also man muss schon nochmal drüber schauen, verstanden. Lass uns mal kurz aufs Pooling gucken und auf die Kunden, die ihr habt. Welche Verkäufer seht ihr und vielleicht auch, gibt es Unterschiede oder verändert sich deren Profil über die Zeit?
Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Früher hat man immer gesagt, man soll irgendwie spätestens mit 50, 55 irgendwie diese Nachfolgethematik mal initiieren, dass man dann mit Anfang 60, 65 zum Verkauf kommt. Bei uns ist es so, dass wir die meisten Unternehmer, mit denen wir sprechen, sind zwischen 40 und 50, ja. Das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass es auch Tech-Unternehmen sind, viel Software, viel IT-Services. IT-Services rutscht vielleicht noch in die 50er rein. Dazu kommt, dass die Unternehmer teilweise auch noch andere Themen im Leben haben, außer dem Unternehmen. Das heißt beispielsweise Family, ja, wir hören das öfter mal, ja, ich habe ein paar kleine Kinder, 2, 3 Kinder, die kommen jetzt in ein gewisses Alter, ich möchte noch Zeit mit ihnen verbringen und deswegen möchte ich mir meine Firma verkaufen, in 3 Jahren raus sein. Ja, solche Cases gibt es. Dann gibt es Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte auch einen gewissen Impact auf die Gesellschaft schaffen mit meinem Unternehmen. Sprich, dass ich da eigentlich im Solarbereich irgendwie Software mache oder in sonstigen nachhaltigen Bereichen. Ja. Tendenziell sind die Verkäufer auch besser educated als vielleicht vor 5 Jahren. Ja, das heißt, die kennen sich besser aus mit dem Investor-Universum und haben da auch vielleicht schon das eine oder andere Gespräch mit Investoren geführt und sind im Zweifel damit auch nochmal, haben damit more awareness für so ein M&A-Mandat, ja, oder sagen wir mal für den Prozess. Sprich, das hilft einem schon, ja, sowohl auf der M&A-Beraterseite als auch dann, wenn du als Investor mit reinkommst und jetzt nicht bei Null anfängst. Und letzter Punkt noch, den ich immer so mitnehme, Geld steht nicht immer über allem, sondern da wird schon nochmal darauf geachtet, dass die Mitarbeiter ein Good Home finden, dass das Unternehmen vernünftig nach vorne geführt wird.
Du hattest jetzt gesagt, gerade im Tech-Segment sind die Verkäufer tendenziell ein bisschen jünger. Gibt es weitere Unterschiede zwischen der Branche, in der ihr euch bewegt und vielleicht konservativeren Bereichen?
Ja, also ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich, dass die Verkäufer eher jünger sind. Ja, und der Austausch ist nochmal informeller im Vergleich. Das geht immer schnell per Du und das nimmt immer so eine gewisse Distanz auch weg, würde ich sagen. Ja. Sprich, das Sie, finde ich, das schafft immer eine gewisse Distanz. Vertrauen ist, glaube ich, beiden Gruppen wichtig, ja. Wobei Jüngere, nochmal diese persönliche Sympathie, ich glaube, noch wichtiger ist die persönliche Sympathie bei den Jüngeren, aber auch bei den Älteren, die entscheiden dann so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich hatte letztens auch einen Unternehmer, der sagt, du kommst bei mir vorbei und dann entscheide ich, ob ich dir das Mandat gebe oder nicht. Der will einfach einen fühlen, einen spüren. Ja. Die wollen auch nochmal mehr dieses persönliche Treffen haben. Finden wir übrigens auch immer sehr gut. Persönliche Treffen unterschätzt man heutzutage meiner Meinung nach extrem. So, und ich glaube, der Vorteil bei den Jüngeren ist tatsächlich, bei den Jüngeren und auch gleichzeitig dann wahrscheinlich bei den Tech-Orientierten, ist der, dass man hier nochmal mehr Zeit für die Deal-Strukturierung üblicherweise hat und strategische Exit-Vorbereitungen mal entwickeln kann. Und man sieht es im Tech-Bereich, dass die Unternehmer sich da tatsächlich auch zeitnah oder sagen wir frühzeitig in solche Gespräche reingehen und sagen, ich möchte irgendwann mal raus in 2, 3, 4, 5 Jahren. Aber spreche heute schon mal mit ihnen, ja. Das heißt, ist die Awareness einfach da und das ist nochmal anders wie bei dem einen oder anderen älteren Unternehmer oder aus den alten Branchen, wo man dann tatsächlich merkt, oh, jetzt drückt irgendwie der Schuh, der ist dann 60, 65, teilweise 70 und Unternehmen ist aber noch gar nicht ready. Das muss eigentlich nochmal für den Unternehmensverkauf vorbereitet werden. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Unterschiede, die wir zumindest sehen.
Na gut, das ist sicherlich auch sehr positiv, ne, wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen besser vorbereiten kann. Allein, und das ist die Frage, die ich zum Abschluss stellen muss, auch wenn es mir selber persönlich wenig Freude macht im Moment. Der M&A-Markt präsentiert sich nicht gerade in optimaler Konstitution schon seit einiger Zeit. Das heißt, ich kann noch so gutes Deal-Sourcing machen. Wenn der Markt tot ist, habe ich trotzdem Pech gehabt. Was seht ihr?
Das ist ein guter Punkt. Ja, ich meine, Corona war ja eine ganz, ganz wilde Zeit. Viele Deals, extreme Bewertungen, egal eigentlich in welchen Bereichen. Und wir sind seitdem dann 2,5 Jahre durch tiefes Tal gegangen. Tal der Tränen. Tränen sind getrocknet. Wir sind immer noch im Tal. Und viel Unsicherheit immer noch im Markt. Ich habe jetzt in letzten Monaten, muss ich sagen, das sieht man noch nicht auf der M&A-Deal-Seite, aber man spürt das im Markt, auch im Austausch mit Unternehmern, dass es dann so eine gewisse Aufbruchsstimmung geht. Ich meine, wir haben jetzt endlich mal in der Politik das Budget mal verabschiedet. Ja, wir hatten ja einfach eine Schockstarre, insbesondere im IT-Service-Bereich haben wir es gesehen, dass wir da Unternehmen, die ein Exposure zum Public-Bereich haben, dass die sehr gelitten haben in den letzten 12 bis 18 Monate. Da gab es einfach Stillstand in der Politik, jetzt sind die Budgets verabschiedet. Da ist wieder Silberschweife am Horizont zu sehen. Die Stimmung, die verbessert sich. Wir hören, dass die Auftragseingänge enorm hochgehen. Alles, was seitens von Behörden, Ländern und so weiter reinkommt. Wir hören auch, dass der Mittelstand etwas positiver reinschaut, ja. Und dass dieses Thema, ja, USA, diese Rufe aus den USA und diese Unsicherheiten, dass es irgendwie die New Normal geworden ist und dass man sich damit jetzt irgendwie arrangiert und einfach nach vorne schaut, ja. Ich glaube, das ist so unser Takeaway aus dem aktuellen Markt. Sprich, dass es da durchaus 26, 27 aufwärts gehen könnte. Insbesondere, weil es erstens Anzeichen dafür gibt, dass Unternehmer so langsam in dieses Current Trading wird besser, Unternehmer werden langsam warm mit dem Gedanken, auch mal den Exit zu wagen. Und ja, das ist, glaube ich, die Situation. Natürlich hemmt es auch, wenn wir von der Buy-Side kommen, mit Investoren reingehen. Die Zahlen sind nicht gut. Das ist weder gut für den Investor, noch ist es gut für den Verkäufer. Das heißt, es ist für beide Seiten nicht optimal. Und ich glaube, das muss erstmal auf ein vernünftiges Level wiederkommen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Unternehmer in diesem New Normal auch, was die Bewertungen angekommen sind, ja, was die Bewertung angeht, angekommen sind. Das heißt, man hatte hier wirklich hohe Anforderungen, als wir noch gestartet sind, so im ersten Jahr mit Neomerge. Das war so diese Post-Corona-Zeit. Da hat man immer noch exorbitante Multiples erwartet. Ich glaube, da sind die Unternehmer mittlerweile in der Realität angekommen. Und Private Equity ist immer noch sehr picky. Aber auch das wird besser werden, sicherlich in 26, 27. Da sind wir sehr bullish.
Dann hoffen wir, dass sich das bewahrheitet und blicken mit einem positiven Fazit sozusagen nach vorne. Dieter, erst einmal vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch für die Einblicke in eure Arbeit, in das Potenzial von Tech und KI im Deal-Sourcing.
Isabella, es war mir eine Freude. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich auch sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com